Bitte schlagt in euren Bibeln das erste Buch Samuel auf, Kapitel 8. Wir betrachten die Verse 1 bis 9. 1. Samuel, Kapitel 8, die Verse 1 bis 9. Und hier fahren wir fort. Wir kommen zu einem Abschnitt, der nach dem Hauptdienst von Samuel liegt. Er hat Israel treu gedient und nun geht es hier um seine Söhne. Es ist wieder eine Geschichte von einem Vater mit zwei Söhnen, die nicht gut handeln. Lass uns nun den Vers der Schrift lesen, die Verse der Schrift lesen. Und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abia. Die waren Richter in Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern gingen auf Gewinn aus und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll, nach der Weise aller Heidenvölker. Dieses Wort aber missfiel Samuel, weil sie sagten, gib uns einen König, der uns richten soll. Und Samuel betete zu dem Herrn. Da sprach der Herr zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Wie sie es immer getan haben, von dem Tag an, als ich sie aus Ägypten heraufgeführt habe, bis zu diesem Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, genauso tun sie es auch mit dir. So höre nun auf ihre Stimme, doch verwarne sie ausdrücklich und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird.
Soweit das Wort Gottes. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir haben deine Stimme in den Schriften gehört. Wie wir auch nur kurz jetzt die alte Geschichte von deinem Volk studiert haben. Du konfrontierst uns. Und du zeigst uns das Zeugnis der weltlichen Herzen von Israel. Und ich bitte dich, dass du uns durch diesen Spiegel unsere eigene Schwachheit offenbarst. Und dass du uns hilfst, heilig zu sein, geheiligt zu sein, ein Volk, das beiseite gesetzt ist, geheiligt für dich. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Die Geschichte von Israel ist eine, die sich immer wieder wiederholt. Wir sehen, jeder, der die Bibel studiert, sieht immer wieder Namen, die wiederholt auftauchen und auch Muster, die wiederholt auftauchen. Es gibt immer wieder ein Muster in der Bibel von der alles umfassenden Geschichte, aber eben auch kleinere Geschichten, die eingewoben sind, über Jahrhunderte und Jahrtausende auch. Und es ist sich wiederholend, das ist nicht nur beim Volk Gottes so. Ich denke, es ist auch normal in der Geschichte der Menschheit. Der Grund ist, dass die eine Konstante aller Kulturen ist, dass wir einen Schöpfer haben, aber die Menschen gegen ihn gesündigt haben. Und so verursachen oder prägen die Sünden unsere Handlungen und das prägt wiederum die Geschichte. Und wir haben hier wieder eine Geschichte, wo der Vater treu ist und der zwei Söhne hat, die nicht treu sind. Und das ist eine erschreckende Geschichte, besonders für mich als einen Amtsträger. Aber es ist eine Realität, dass oft die Männer Gottes ihre Söhne erleben müssen, dass ihre Söhne Weltmenschen werden. Und so ist das hier nicht nur die Geschichte von Samuel und dem Ende seines Dienstes, sondern auch die Weltförmigkeit der Herzen des Volkes Gottes. Und was ich hier betrachten möchte, ist die Form von Weltlichkeit. Wie das aussieht. Wie sieht es aus? Und das Zweite, die Form von Weltlichkeit und der Der Anstoß der Weltlichkeit. Der Anstoß der Weltlichkeit. Unsere Geschichte hat eine Vorgeschichte, die wir bereits gelesen haben, nämlich auch die von Eli und seinen Söhnen, die Priestersöhne, die eigentlich auch Gott dienen sollten in Bethel. Und ihr wisst noch die Missbräuche ihres Dienstes. Sie haben die Opfer der Leute genommen und haben den Gottesdienst der Menschen auf sich selbst gelenkt. Und Eli war zu ängstlich, um seine Söhne zu konfrontieren und hatte nicht genug Gottesfurcht. Samuel war jetzt nicht wie Eli. Er war geboren als ein Sohn des Gebets. Seine Mutter betete für ein Kind und Gott gab ihr einen Sohn. Und das Versprechen, das die Mutter gegeben hatte, war, wenn du mir einen Sohn gibst, dann werde ich ihn dir wiedergeben, werde quasi ein Zehnten der Kinder geben. Also so gab sie das erste Kind, das sie bekam, Gott. Und dieser Junge wuchs als ein Knabenpriester auf. Und er war, er überstrahlte die leiblichen Söhne Elis, weil er Gott hingegeben war. Und jetzt haben wir hier die Söhne von Samuel, die Söhne Joel und Abia. Auch sie sind zwei untreue Söhne von einem treuen Vater. Und hier im Bericht der Schrift sehen wir diese so entmutigende Geschichte. Jeder Mann, jedes Elternteil wird hier berührt. Vers 3. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen. Was war sein Weg? Nähe zu Gott. Ein Herz für den Herrn. Die Priorität war die Herrlichkeit Gottes. Und seine Söhne hatten diese Haltung nicht. Sie waren Menschen, die das Leben der Gottseligkeit verwarfen. Und sie waren Männer, die stattdessen weltlich waren. Und uns wird gesagt, was der Anstoß war. Sie vergreifen sich nicht an den Opfern Gottes. Sie sind nicht in das Opfersystem eingebunden. Sie sind keine Priester, sondern sie sind Richter. Sie sind quasi Hirten inmitten von Gottes Volk. Diese zwei Söhne wurden als von ihrem Vater als Richter eingesetzt. Ist das hier vielleicht eine ungute Handlung? Weil normalerweise wurde das Richteramt ja nicht von Väter auf Söhne übertragen. Aber jeder andere Beruf wurde es. Vielleicht war es unweise. Aber ich denke, die Schrift tut Samuel hier nicht zurechtweisen, dass er hier Vetternwirtschaft betreiben würde. Aber als sie nun nach Beersheba gesandt wurden, dass sie sich als untreu erwiesen haben. Und ihr Anstoß ist, dass sie Bestechungsgelder annehmen. Sie haben Bestechungsgelder, Geschenke angenommen und haben das Recht gebeugt. Sie haben wie weltliche Richter gehandelt. Denn bis zu diesem Punkt war die Regierung über Gottes Volk, war bis hier, so spricht der Herr. Wenn die Leute etwas zu entscheiden hatten, dann gingen sie zu den Männern Gottes, zu einem Mann, der von Gott eingesetzt ist und sagten, hier ist das Problem, das ist das, was mein Sohn getan hat, das, was mein Nachbar gegen mich getan hat. Das ist das, was ich getan habe gegen meinen Partner oder so weiter. Und dann würden die Richter entscheiden und würden hier Recht sprechen. Ob es Diebstahl war oder Mord oder alle möglichen Verbrechen oder Anstöße. Männer gegen Männer oder gegen Gott. Und so war immer dieses richtige Verständnis vor Augen, dass die Sünden der Menschen nicht nur gegen andere Menschen sind, sondern auch gegen den Herrn des Himmels, der der Schöpfer ist und der Erhalter der ganzen Menschheit. Und da war diese wirklich theokratische Regierung über das Volk Gottes. Und wie wir gerade erst gelesen haben, wenn es hier um den Herrn und Samuel ging, über einen König, dann sagt der Herr, sie haben nicht dich abgelehnt, sondern mich, dass ich König über sie sei. Und hier ist eine Ahnung von Zerstörung, wie diese Kultur Israels den Bach runtergeht. Der Herr sprach und regierte als König über sein Volk. Und an diesem Punkt der Weltgeschichte ist das wirklich einmalig. Kein anderes Königreich mit Menschen, mit solchen Richtern hat existiert. Sie waren alle nur Marionetten. Sie haben regiert wie, oder sie waren nur Strohmänner und haben regiert nach ihrem eigenen Gutdünken. Aber es gab hier keinen König der Könige, der über sie gesetzt war. Kein Gott, der alles beherrschte. Und so war das Volk Gottes hier einmalig und geheiligt. Für was wurden sie hier abgesondert? Sie waren abgesondert durch das Wort und die Regierung von Gott selbst. So haben wir hier den Bericht der Antwort des Volkes Gottes in Vers 4 zu den Anstößen, die Samuels Söhne vorgebracht haben. Vers 4. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden, und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll, nach der Weise aller Heidenvölker. Und ich möchte sagen, ich bin beeindruckt. Ich bin ein Ältester und bin lange unter Ältesten gewesen. Es ist nicht oft der Fall, dass Älteste zum Teil zumindest so gottergeben handeln wie hier unter sich selbst. Sie sammeln, versammeln sich und sie gehen zum Leiter. Das zeigt den Respekt, den sie für Samuel hatten, der über sie regiert hatte als ein Richter. Sie rufen ein Ältestentreffen zusammen. Das heißt hier nicht, dass sie sich gegenseitig angegriffen haben oder eine Meute zusammengerufen haben oder dass sie hier die Söhne Samuels in Ketten legen. Nein, sie gehen einfach zu Samuel. Sie kommen zusammen und treffen sich mit dem Mann und bringen eine Anfrage, eine Bitte vor. Das ist in Ordnung. Ich sag mal, das ist ganz eindeutig presbyterianisch, so wie es sein sollte. Und hier ist ihre Beschwerde. Zwei Teile sind es. Erstmal, siehe, du bist alt geworden. Das sind sehr anstößige Worte, die zu vielen gesagt wurden. Ich denke, da ist auch viel Ehrlichkeit und hier sehen wir auch nicht, dass Samuel irgendwie angegriffen wäre. Es ist einfach die Tatsache. Er ist über dem Alter, wo er in der Lage ist, gut zu richten. Er ist immer noch ein Richter, aber er hat die Arbeit ja bereits mit seinen Tönen aufgeteilt. Du bist alt. Das ist eine Bestätigung des Mangels an körperlicher Kraft, um diesen Dienst alleine weiterzuführen. Und dann die zweite Beschwerde. Deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Du bist nicht das Problem. Deine Söhne sind außer Kontrolle. Nicht du bist das Problem, deine Jungs sind es. Wir verstehen, dass du zu alt bist, um das anzugehen. Aber es muss hier etwas geschehen. Und dann legen sie ihre Bitte vor. Und hier sehen wir nun einen einmaligen Mix von annehmbaren Anfragen und von einer Anfrage, die Weltlichkeit ausdrückt. Nun setze einen König über uns. Okay. Um uns zu richten. Wie alle Heidenvölker. Und ihr seht, dieser erste Teil für die Frage nach einem König ist nicht komplett falsch. Seht ihr in 5. Mose 17, können wir was dazu lesen. Vers 14. Gott hat das bereits erwartet. Erinnert mich daran, wir gehen hier nicht nur physisch in der Bibel zurück, sondern auch in der Geschichte Israels. Das ist hier das Gesetz Mose. der schon lange tot war zur Zeit Samuels. 5. Mose 17, Vers 14. Hier ist also auch schon vorgesorgt für diese Anfrage. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt und es in Besitz nimmst und darin wohnst und dann sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Heidenvölker, die um mich her sind, so sollst du nur den zum König über dich setzen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Du kannst keinen Fremden über dich setzen, der nicht dein Bruder ist. Nur soll er nicht viele Pferde halten und das Volk nicht wieder nach Ägypten führen, um die Zahl seiner Pferde zu vermehren, da doch der Herr euch gesagt hat, ihr sollt nie mehr auf diesem Weg zurückkehren. Er soll auch nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz nicht auf Abwege gerät. Auch soll er sich nicht zu viel Silber und Gold aufhäufen. Wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, so soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, das vor den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben lassen. Und dieses soll bei ihm sein, und er soll darin lesen, alle Tage seines Lebens, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten, damit er alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzungen bewahrt und sie tut, dass sich sein Herz nicht über seine Brüder erhebt und er nicht abweicht von dem Gebot, weder zur Rechten noch zur Linken, damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängere, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Es ist okay, dass sie um einen König bitten. Gott hat das bereits Generationen zuvor vorbereitet, prophetisch. Seht ihr das? Sie haben das Land eingenommen, sie wohnen nur darin. Und er hat das ja fast wörtlich schon vorhergesagt. Sie sagen, er hat es, ich will einen König über mich setzen, wie alle Heidenvölker, die um mich her sind. Sie sagen das fast so, wie er es vorhergesagt hat. Wenn ihr das sagt, sagt Gott, dann gebe ich euch einen König. Das ist die erste Vorsorge, die er getroffen hat. Es liegt nicht an euch. Es ist immer noch Gottes Werk. Es ist immer noch Gottes Entscheidung. Der Herrscher des Volkes Gottes wird ein göttlich eingesetzter Herrscher sein. Punkt. Das ist der Weg Gottes. Es ist okay, einen König zu begehren. Gott hat erwartet, dass das passiert, auch wenn Samuel es vielleicht nicht erwartet hat. Aber der zweite Teil der Anfrage ist es, um uns zu richten nach der Weise aller Heidenvölker. Hier sehen wir die Art von Weltlichkeit. Die Art von Weltlichkeit. Seht, das Problem ist, dass diese Leute, die Not der Leute sehen, die Trauer der Leute sehen, aber sie haben, das Problem ist, wie sie damit umgehen wollen. Sie wollen geistliche Probleme mit weltlichen Mitteln behandeln. Sie sagen, nicht gib uns einen König nach Gottes Herz, der ein Herz für Gott hat, sondern gib uns einen König, der nicht ein König, der Gott Tag und Nacht sucht, sondern gib uns einen König wie die Nation, wie die Nation. Gib uns einen König, der nicht besonders wäre, damit wir nicht die verrückten Leute sein, die komischen Leute mit den Richtern sein. Dass wir wenigstens das Königreich Israel sein, nicht einfach nur das von Richtern geleitete Volk Israel. Gib uns einen König, der in Pracht und Herrlichkeit einhergeht. Gib uns einen König, der ein stehendes Heer hat. Gib uns einen König mit Schwert und Speeren. Und wenn sie Kanonen gehabt hätten, hätten sie die auch beten. Gib uns einen König, der Reichtum hat und der alle Bedürfnisse des Volkes Israels angeht. Gib uns einen König wie die Könige der Nation. Sie wollten nicht mehr zu unterscheiden sein von der Nation. Gott hat ihnen den weltlichen König gegeben, den Mann Saul. Und wir werden den Fall von ihm betrachten, also seinen tiefen Fall, auch inmitten des Volkes Gottes. Aber was ich euch deutlich machen will, sie baten nicht um einen Mann nach dem Herzen Gottes, der gerecht ist. Sie baten nicht nach einem Mann, der heilig und gerecht ist und der sie nach Gottes Liebe gemäß lieben würde, sondern sie wollten wie die Nationen sein. Sie wollten sein wie jeder andere, damit sie von der Welt angenommen seien, damit sie Gleichförmigkeit haben mit der Kultur. Aussehen, klingen, handeln, sich ernähren wie die Kultur, dass sie nicht mehr zu unterscheiden seien und dass sie einen König unter vielen Königen haben mögen. Sie wollten nicht das komische Kind in der Klasse sein. Sie wollten nicht die seltsamen Leute sein inmitten der Völker. Was ist das Problem? Das ist nicht das, wozu Gott uns beruft. Gott beruft das Volk Israels oder das Volk Gottes oder die Kirche, dass wir einfach wie die Welt sein. Sondern wir sind aufgerufen, heilig zu sein und beiseite gesetzt, dass wir anders sein, dass wir andere Dinge sagen, dass wir andere Dinge denken, dass wir andere Dinge lieben, dass wir anders gekleidet sein, dass wir anders handeln, dass wir sogar anders arbeiten, dass wir anders lieben, dass wir unsere Kinder anders erziehen, dass sie ihre Sonntage anders verbringen, dass sie ihr Geld anders ausgeben, dass sie anders sein, dass sie ein besonderes, seltsames, eigenes Volk sein, dass sie wie ein leuchtendes Licht sein, das in die Augen der Welt strahlt und dass man mit ihnen handeln muss, mit ihnen rechnen muss. Denn das Wort Gottes sagt, und es hat es seinem Volk befohlen, dass wir Salz und Licht sein in der Welt. Dass wir seinen Charakter widerspiegeln und seine Herrlichkeit. Dass wir alle Zeit auf ihn hinweisen, den Gott, der nicht wie die Götter der Nationen ist. Sie wollten eine Form der Weltförmigkeit und nicht der Göttlichkeit. Und wir lesen in Vers 6, wie diese Anfrage angekommen ist. Und ihr seht den Anstoß der Weltlichkeit. Vers 6. Dieses Wort aber missfiel Samuel, natürlich. Und nochmal, ich denke, ich weiß nicht, ob er auf sein Alter, ob er da sensibel ist. Vielleicht eher nicht. Denkt ihr, er hat einen Anstoß über, ihm ist es ein Anstoß, dass über seine Söhne so geredet wird? Dass sie schlecht sind? Ich denke nicht. Ist es ein Anstoß für ihn, dass sie ihn für zu alt halten? Ich denke nicht. Ist es ein Anstoß für ihn, dass sie seine Söhne so betiteln? Ich denke nicht. Dieses Wort aber missfiel Samuel, weil sie sagten, gib uns einen König, der uns richten soll. Und das, was den Anstoß wieder deutlich, denn wo wendet sich Samuel jetzt hin? Es zeigt seine Frömmigkeit. Er beantwortet wahrscheinlich nicht ihre Antwort direkt, sondern er sagt, ich habe eure Anfrage gehört, ich werde mich wieder bei euch melden. Denn was uns gesagt wird, er betete zu dem Herrn. Uns wird nicht gesagt, was er betete. Ich wünschte, es wäre so. In der Herrlichkeit, da ist mir das sehr wichtig, das zu erfahren. Ich werde ihn fragen, was hast du gebetet? Gib mir eine Gebetszusammenfassung. Ich bin sehr neugierig. Denn es ist deutlich, dass er auf den Kern der Sache zu sprechen kam. Es zeigt uns hier ein Stück weit den Anstoß dieser Anfrage. Der Herr sagt zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben, denn nicht dich haben sie verworfen. Die erste Wahrnehmung von dem Knecht Gottes ist, dass hier eine Ablehnung Gottes stattfindet. Denn der Hirte fühlt sich hier verhasst und abgelehnt von den Schafen. Das kann man als Pastor gut nachvollziehen. Es ist nicht schwer, das zu verstehen. Also Samuel fühlt sich hier abgelehnt als Richter. Aber der Anstoß ist nicht gegen Samuel, sondern gegen jemand ganz anderen. Es ist ein Anstoß gegen Gott. Denn sie haben nicht dich abgelehnt, sondern mich, dass ich nicht König über sie sei. Sie haben Gott abgelehnt. Das ist die Antwort Gottes. Sagte Samuel, mach, was die Leute dich gebeten haben. Mach es freundlich. Du hörst die Beschwerde und du lässt sie tun, was sie wollen. Vielleicht wissen sie sogar den Text von dem Schrift über diese Vorsehung, aber das ist annehmbar. Es ist nicht so, dass sie dich ablehnen in ihrem Herzen, sondern sie lehnen mich ab. Es geht nicht um deinen Dienst als Richter. Es geht nicht mal wirklich um deine Kinder, sondern es geht um das Volk Gottes, das weltlich geworden ist. Sie lehnen Gott Frömmigkeit ab. Sie möchten wie die Welt leben in Weltlichkeit. Sie möchten wie die Welt handeln. Sie lehnen Gott ab. Das sagt Gott. Sie lehnen mich ab. Es ist nicht nur ein Angriff vorläufig gegen den Dienst, sondern gegen den Gott, auf den der Dienst hinweist. Und wir können weitergehen. Das ist nichts Neues. Vers 8. Wie sie es immer getan haben von dem Tag an, als ich sie aus Ägypten heraufgeführt habe, bis zu diesem Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben. Genauso tun sie es jetzt auch mit dir. Samuel, das ist nicht neu, du hättest das von Anfang an wissen müssen. Das ist die Arbeitsbeschreibung hier. Selbst als kleines Kind hättest du das verstehen sollen. Sie werden dich nicht mehr mögen als die vor dir waren. Wie sie gegen Mose auch schon sich beschwert haben. Sie werden auch gegen dich sich beschweren. Und ich gab ihnen damals Tauben, bis es ihnen aus der Nase kam. Dasselbe ist hier. Die Leute haben sich nicht geändert. Sie sind immer noch Sünder. Das ist einfach ihr Herz, das so ist. Das ist einfach nur eine Wiederholung der Geschichte. Es ist nicht so neu. Die haben das schon immer gemacht. Die haben mich schon vergessen und anderen Göttern gedient. Und jetzt erfährst du das eben auch neben mir. Paulus schreibt seine Erfahrung im Dienst, dass er das ausfüllt, was in den Leiden Christi noch aussteht. Und das ist eine seltsame Ausdrucksweise. Denn ich denke, dass jeder Christ möchte nicht, dass noch etwas fehlt in den Leiden Christi. Oder er denkt nicht, dass noch irgendwas fehlt in den Leiden Christi zu unserer Rettung. Aber diese Phrase von Paulus meint, dass wenn Jesus noch immer hier wäre und er noch sterben müsste, dann würde Gottes Volk ihn immer noch umbringen. Sie würden immer noch Hass über ihn auskippen. Sie würden erneut seine Hände und Füße durchbohren und würden ihn kreuzigen. Sie würden immer noch gegen ihn sein. Sie würden ihn immer noch nicht ernst nehmen. Und so sagt Paulus das. Ich fülle das aus, was noch aussteht in den Leiden des Christus. All der Hass, der gegen den Dienst von mir ausgesprochen wird und gezeigt wird. Wir sind immer noch Sünder. Die Sünder, für die er gestorben ist, der gestorben ist für ihre Sünden, so dass sie erlöst werden können. Und das hat jetzt zusammen gesagt, ein Stück weit. Sie taten es mir an, und nun fügst du dich an. Nun ist das in deinem Leben verfügbar. Und in Vers 9 gibt Samuel nun eine Aufforderung. Folge ihrer Geschichte. Höre auf ihre Stimme. So höre nun auf ihre Stimme, doch verwarne sie ausdrücklich und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Nochmal, was ist hier der Anstoß der Weltlichkeit? Es ist ein Anstoß gegen Gott, es ist eine Attacke gegen Gottes Charakter und gegen seine Herrschaft. Denn die Wahrheit, die du von diesem Abschnitt der Schrift deutlich mitteilen kannst, ist, dass das Volk Gottes immer einen König hatte, nämlich einen hocherhabenen König, einen himmlischen König, einen heiligen König, nämlich der König, der selbst Gott ist. Ein König, der, wann immer er sprach, das Gesetz des Landes ausgedrückt hat durch die Phrase, so spricht der Herr. Und so hat er ein vollkommenes Gesetz ausgesprochen und hat über sie regiert durch Hirten in Form von Richtern. Und nun haben diese Leute mit weltlichen Herzen, dass sie einfach nur wie die Welt sein wollen und nicht mehr nach seinen Verheißungen und seiner Regel leben wollen. Der Anschluss der Weltlichkeit ist das Ablehnen von Gottes Willen. Und das ist eine große Ablehnung oder eine große Zurechtweisung für uns. Wir leben in einer Kultur, die einmalige Weisen hat, wie Weltlichkeit dargestellt wird. Das sendet sie uns in die Hosentasche, wenn unsere Handys Nachrichten empfangen und es dann vibriert und klingelt. Wir haben die Weltlichkeit nicht nur in bunten Farben auf Bildschirmen, sondern wir haben es auch ausgedruckt auf Fotos, überall. Wir haben Kleidung erfunden, die kaum Kleidung ist. Das ist eher nur Schnüre um den Körper. Wir haben eine Kultur, die Weltlichkeit auf uns schleudert. Und als Christen sehen wir das. Und die Kirche wirkt uneffektiv und die Welt hasst uns. Wie wir unsere Familien erziehen, wie wir von der Welt reden, selbst für unsere Freude in diesem Leben werden wir gehasst. Oder auch, dass wir den Tag des Herrn achten oder wie wir uns auch kleiden. Vielleicht müssen wir uns ändern und ein bisschen mehr sein wie die Welt, damit wir nicht mehr so viel Feindschaft von der Welt bekommen. Aber wenn wir ein Volk sind, das durch seinen Namen gerufen ist, in seinem Namen und geheiligt durch das Blut Jesu, dann sollten wir etwas widerspiegeln, nämlich ihn. Wir sollten, wenn wir ein Leben der Weltlichkeit leben, dann lehnen wir ihn ab. Und die Kirche sollte nicht aussehen wie die Welt. Die Welt sollte werden wie die Kirche. Das Letzte, und dann schließen wir. Als der Herr Samuel beauftragt, in Vers 9, dann gibt er ihm auch eine Beschreibung des verkündenden Dienstes der kirchlichen Amtsträger. So höre auf ihre Stimme, doch verwarne sie ausdrücklich und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Er sagt zu Samuel, wie du nun gehst, höre, was sie dir sagen, respektiere sie und du wirst doch zu ihnen reden und sie warnen. Die Macht, die du hast in diesem Dienst, ist, dass du die Wahrheit Gottes verkündest, dass du sie verkündigst in ihr Leben hinein, durch die moralische Kraft des Wortes Gottes. Das bleibt bis heute so. Was ist das Mittel gegen Weltlichkeit? Was ist die große Hilfe der Kirche? Was ist das Antikulturellste, was in dieser Welt sein kann? Das Wort Gottes zu nehmen, aufzuheben, in die Hand zu nehmen, es in die Hände der Personen zu geben und diese Wörter zu begleiten mit dem Ausspruch, so spricht der Herr. Das ist das Mittel gegen Weltlichkeit. Die Stimme Gottes in den Ohren von Sündern. Allein das kann die Herzen von Menschen verändern. Und das ist der Auftrag der Kirche, die unter Beschuss steht. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für die Schriften und die Macht und die Kraft deines Wortes. Durch dein Wort hast du alle Dinge geschaffen. Und es bleibt, dass du uns die Seelen aller Menschen durch dein Wort auch erhältst. Und wir bitten dich, dass du uns als eine Gemeinde hilfst, dass wir feststehen, dass wir dein Wort lieben und dass wir dir gemäß leben. Wir bitten all das im Namen Jesu. Amen.